Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arne und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch zum Podcast begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt.
Auch von mir, Grüß Gott.
Vinzenz, wir befinden uns ja aktuell in einer sehr spannenden, interessanten Phase. Die Novendiale, die neuntägige Trauerzeit nach dem Tod von Papst Franziskus, hat am Sonntag geendet. Morgen startet das Konklave.
Und wir wollen uns bei diesem Konklave, bei der Wahl zum 267. Nachfolger des heiligen Petrus, auf die Suche nach Gott begeben.
Möglicherweise finden wir Gott da hinten.
Ein Wunder!
Gott, der Vater der Barmherzigkeit.
Glauben Sie an Gott.
Seine Stimme, Gottes Stimme.
Gott erhört alle Gebete.
Also gut, ich bin der Messias.
Ein Wunder. Danken wir Gott.
Seit dem Tod von Papst Franziskus sind Kardinäle aus aller Welt nach Rom gekommen. Einerseits, um an den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Papst teilzunehmen. Andererseits, um auch die nächsten Schritte vorzubereiten. Das Konklave. Wie wir im letzten Podcast gehört haben, gab es ja schon in den letzten Tagen und Wochen etliche Treffen. Immer vormittags und nachmittags kamen die Kardinäle zusammen und haben über die Zukunft der Kirche beraten. Was erwartet uns denn ab morgen?
Morgen Vormittag werden die Kardinäle zuerst eine heilige Messe feiern im Petersdom, wo auch die Öffentlichkeit teilnehmen kann, wo ganz intensiv um den Heiligen Geist für die Papstwahl gebetet wird. Am Nachmittag dann werden die Kardinäle zuerst in die Kapella Paulina gehen, die ist ganz in der Nähe der Sixtinischen, der berühmten Sixtinischen Kapelle, und dann von dort aus in die Sixtinische Kapelle einziehen und dort, ja, quasi so lange dort bleiben, bis wir einen neuen Papst haben.
Du sagst schon, so lange dort bleiben, bis wir einen neuen Papst haben. Gibt es denn aus der Geschichte Beispiele, wo das besonders schnell ging, oder auch Beispiele, wo das etwas länger gedauert hat?
Das gibt es beides. Fangen wir mit dem längsten Konklave an. Das längste Konklave der Geschichte dauerte rund 3 Jahre und fand im 13. Jahrhundert statt. Papst Clemens IV. Ist gestorben und man traf sich im Bischofspalast von Viterbo und hat etwas länger gebraucht. Erst am 1. September 1271 haben sich die damals 18 Kardinäle auf einen Papst geeinigt.
3 Jahre und nur 18 Kardinäle, die waren sich anscheinend wirklich sehr unsicher. Wie war es denn mit dem kürzesten?
Da gibt es 2 Beispiele. Eines am Beginn des 16. Jahrhunderts. Am 31. Oktober 1503 wurde Papst Julius II. Gewählt, gleich am ersten Wahltag und gar nicht so lange her. Im Jahr 1939 erfolgte die Wahl von Pius XII. Auch am ersten Tag, und zwar im 3. Wahlgang.
Du hast bei dem Konklave, das am längsten gedauert hat, erwähnt, dass das im Bischofspalast von Viterbo stattgefunden hat. Heißt also, das Konklave fand nicht schon immer in der Sixtinischen Kapelle statt?
Es fand sogar nicht nur immer in Italien statt. Zum Beispiel wurde in Frankreich 6-mal ein Papst gewählt. Das letzte Konklave, das nicht in Rom stattgefunden hat, fand im Jahr 1800 in Venedig statt. Man hat da verschiedene Regelungen gehabt. Einmal war es die Regel, dass dort der Papst gewählt wird, wo er verstorben ist, also wo sein Vorgänger verstorben ist. Oder 1800 in Venedig, da hatte man Angst vor Napoleon und der Einmischung Frankreichs, und darum hat man einen Ort gesucht, der näher an Österreich war, weil Österreich damals die Schutzmacht des Kirchenstaates auch war, und darum hat man im 18. Jahrhundert in Venedig gewählt.
Jetzt startet das Konklave morgen in Rom, in der Sixtinischen Kapelle. Wie läuft denn der erste Tag genau ab?
Ich glaube, man muss ein bisschen früher schon beginnen. Am Montag, also gestern, haben schon die ersten ganz intensiven Vorbereitungen begonnen. Ich meine jetzt nicht das Aufstellen des Schornsteins und so weiter, das ist schon länger passiert. Aber gestern am Montag haben schon die ersten ihren Schwur abgelegt, die beim Konklave ja irgendwie beteiligt sind, aber zumindest nicht mitwählen dürfen.
Von wem sprechen wir da?
Ja, die Kardinäle sind ja nicht mehr in der Sixtinischen Kapelle eingesperrt, sondern sie wohnen im Gästehaus des Vatikans, dort wo auch Franziskus Zeit seines Lebens als Papst gewohnt hat. Und da treffen sie natürlich andere. Da gibt es jetzt einmal den päpstlichen Zeremonienmeister, die Sekretäre des Kardinalkollegiums. Aber dann gibt es auch Ärzte, Krankenschwestern, die Aufzugswärter des Apostolischen Palastes, das Personal in der Kantine, der Reinigungsdienst, ja, der Busfahrer, der die Kardinäle vom Gästehaus zur Sixtinischen Kapelle bringt. All die haben schon am Montag schwören müssen, wenn sie etwas hören, weil die Kardinäle vielleicht reden, vielleicht rutscht dem einen Kardinal im Gespräch mit dem anderen was heraus, was vielleicht nicht für öffentliche Ohren bestimmt ist, dass wenn er das hört, so tut quasi, als hätte er es nicht gehört und auf gar keinen Fall auch weiter sagt.
Jetzt hast du schon erwähnt, die Vorbereitungen laufen schon seit etlichen Tagen. Die Sixtinische Kapelle muss ja vorbereitet werden. Es gibt Tische, Stühle, es gibt eine Art Präsidium, der Kamin muss eingebaut werden. Welche Vorbereitungen müssen noch getroffen werden?
Also man hat Mitte letzter Woche die Sixtinische Kapelle auch für die Öffentlichkeit gesperrt. Normalerweise ist sie ja Teil der Vatikanischen Museen und kann besucht werden. Das ist aber dann letzte Woche nicht mehr möglich gewesen. Und dann haben die Bauarbeiten begonnen. Die Sixtinische Kapelle hat ja eigentlich Stufen, die gleicht man aus, also dass es wirklich eine Ebene ist. Und da werden eben Tische, Sessel aufgestellt, ein Boden wird eingezogen. Die Sixtinische Kapelle wird auch abhörsicher gemacht. Also es ist kontrolliert worden, ob es irgendwelche Wanzen oder sonst irgendetwas gibt. Also das soll wirklich eine geheime Wahl sein und sie soll auch geheim bleiben. Dann ist natürlich vorbereitet worden, wo werden die Kardinäle schlafen. Wir haben das Gästehaus des Vatikans und dort wird einfach ausgelost, welcher Kardinal in welchem Zimmer schläft. Die Mitarbeiter, die dort eigentlich wohnen, ich kenne einen persönlich, der arbeitet im Staatssekretariat und der muss zum Beispiel sein Zimmer räumen in dieser Zeit. Er darf dort nicht wohnen.
Jetzt sind bis morgen früh hoffentlich alle Vorbereitungen abgeschlossen. Wie sieht denn der erste Tag des Konklaves aus?
Morgen in der Früh werden die Kardinäle im Petersdom die Heilige Messe feiern und dort noch einmal besonders um den Heiligen Geist beten, dass er ihnen beisteht bei dieser Wahl, dass er ihnen den eingibt, den auch Gott zu diesem Amt beruft. Am Nachmittag treffen sie sich dann in der Kapella Paulina. Die Kapelle ist ganz in der Nähe von der Sixtinischen Kapelle im Apostolischen Palast. Und ziehen dann unter dem Gesang des Veni Creator Spiritus, also des Komm Heiliger Geist, in die Sixtinische Kapelle ein. Dann wird auch von den Kardinälen erwartet, dass sie einen Eid ablegen, in dem sie versprechen und schwören, dass sie absolute Geheimhaltung über diese Wahl halten, dass sie mit niemandem darüber sprechen, außer mit den Kardinälen. Und der Papst, der neu gewählte Papst, kann sagen, okay, ihr dürft etwas sagen, wird aber in der Regel nicht passieren, also dass sie Stillschweigen halten, sie versprechen, dass sie keine Aufnahmegeräte mithaben, dass sie nicht irgendetwas aufschreiben und dann hinausschmuggeln oder sonst irgendetwas tun, was diese Papstwahl dann quasi öffentlich machen würde oder innere Abläufe dieser Papstwahl öffentlich machen würden. Das kann man auch noch anschauen, das wird meines Wissens auch noch übertragen.
So, jetzt sind also alle Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle versammelt. Das Konklave kann also losgehen. Ich kann mich erinnern, du weißt, ich bin ein großer Filmfan, in dem Film Illuminati gab es diesen Satz extra omnes, also alle müssen die Sixtinische Kapelle verlassen. Gibt es den wirklich?
Diesen Satz gibt es wirklich, den sagt der päpstliche Zeremonienmeister, extra omnes. Dann müssen alle hinaus, die nicht wahlberechtigte Kardinäle sind und der päpstliche Zeremoniär bleibt noch für kurze Zeit drinnen. Dann gibt es auch eine kurze Ansprache, dann werden noch ein paar Kleinigkeiten erledigt. Und dann geht auch der päpstliche Zeremonienmeister hinaus und es sind in der Sixtinischen Kapelle tatsächlich nur noch die wahlberechtigten Kardinäle.
Angenommen, ein Kardinal erkrankt oder kommt zu spät zum Konklave.
Das sind zwei unterschiedliche Dinge, wenn ein Kardinal zu spät zum Konklave kommt. Ich weiß nicht, ob es das heute überhaupt noch gibt, weil man meldet sich dann ja, ob man kommt oder nicht. Ich kenne eine Geschichte aus dem 19. Jahrhundert, als der erste US-amerikanische und somit nicht-europäische Kardinal, Erzbischof von New York, unterwegs war, kam er erst 5 Tage nach dem Beginn des Konklaves in Rom an und die Kardinäle haben schon 3 Tage zuvor einen Papst gewählt, also der konnte dann logischerweise nicht mehr mitwählen.
Okay, heutzutage wird das hoffentlich nicht passieren, dass ein Kardinal zu spät kommt. Wie ist das aber, wenn ein Kardinal krank ist?
Da muss man unterscheiden. Wenn er krank ist und nicht im Vatikan ist, nicht im Gästehaus, dann darf er nicht mitwählen. Wenn er aber zum Beispiel jetzt krank wird und im Gästehaus des Vatikans ist, dann darf er mitwählen. Und zwar funktioniert das so, es gibt 3 Kardinäle, die werden ausgelost in der Sixtinischen Kapelle und die müssen dann in das Gästehaus gehen und dort seine Stimme abholen. Da gibt es eine eigene Kiste, die hat nur einen Schlüssel. Und also diese Kiste wird in der Sixtinischen Kapelle geöffnet. Es wird gezeigt den Kardinälen, dass nichts drinnen ist. Dann wird diese Kiste zugemacht, zugesperrt. Der Schlüssel wird auf den Altar in der Sixtinischen Kapelle gelegt und diese drei Kardinäle gehen zum kranken Kardinal. Der wählt geheim und wirft diesen Zettel in diese Wahlurne, die eben zugesperrt ist. Und die drei gehen dann wieder zurück in die Sixtinische Kapelle, sperren dann dort das Kästchen auf. Man sieht, okay, zum Beispiel ein Zettel, weil ein Kardinal krank ist. Und dann wird der in die große Wahlurne geworfen. Wenn zum Beispiel 5 Kardinäle krank sind, dann müssen da eben 5 Zettel drinnen sein. Kann ein Kardinal nicht schreiben, weil er so krank ist, kann er selbst einen Kardinal bestimmen, der für ihn den Namen auf den Zettel schreibt. Also das würde auch gehen.
Kommen wir zum Wahlvorgang selbst. Der erste Wahlgang findet ja am ersten Tag des Konklave am Nachmittag statt. Welche Mehrheit braucht man eigentlich, um zum Papst gewählt zu werden?
Man braucht eine Zweidrittelmehrheit, also eine Zweidrittelmehrheit aller anwesenden Wähler. Falls sich aber die Zahl der Kardinäle nicht durch 3 teilen lässt, dann ist für die Gültigkeit der Papstwahl eine Stimme mehr erforderlich. Also 2 Drittel plus eine Stimme, dass es dann wirklich eindeutig ist.
Sollte diese Zweidrittelmehrheit nicht zustande kommen?
Wovon wir jetzt einmal ausgehen, weil ich glaube, das war im ersten Wahlgang noch nie der Fall.
Wie viele Wahlgänge gibt es denn dann?
An diesem ersten Tag gibt es nur einen Wahlgang und danach ziehen sich die Kardinäle zurück in das Gästehaus des Vatikans. Am nächsten Tag dann kann es 2 Wahlgänge am Vormittag und 2 Wahlgänge am Nachmittag geben.
Und da ist weiterhin die Zweidrittelmehrheit notwendig?
Wenn sich die Kardinäle relativ lange nicht einigen können, dann gibt es immer Wahlgänge, einen Tag Pause, dann die Ansprache eines Kardinals, dann wieder 7 Wahlgänge, wenn es dann wieder keinen Papst gibt, wieder einen Tag Pause, wieder eine Ansprache, dann wieder Wahlgänge. Das kann sich sehr lange ziehen.
Ich habe ja im Vorfeld auch etwas recherchiert und bin dabei auf eine Regelung gestoßen, die von Papst Benedikt XVI. Eingeführt wurde. Diese besagt nämlich, dass sollte es nach dem 33. oder 34. Wahlgang, abhängig davon, ob am ersten Tag gewählt wurde oder nicht, noch immer keinen Papst geben, dann ist zwar weiterhin die Zweidrittelmehrheit notwendig, allerdings gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Stimmen stärksten Kandidaten.
Genau, aber wir gehen jetzt einmal nicht davon aus, dass das in diesem Jahr der Fall sein wird.
So, jetzt sitzen die Kardinäle also in der Sixtinischen Kapelle und stimmen über den Papst ab. Wie läuft denn das genau ab? Sind das einfache Stimmzettel? Muss man den Namen ankreuzen? Muss man den Namen hinschreiben? Wie funktioniert das?
Papst Johannes Paul II. Hat das ziemlich genau geregelt. Es muss einen rechteckigen Stimmzettel geben. In der oberen Hälfte steht Eligo in Summum Pontificem und unten muss Platz für einen Namen sein. Also ich wähle zum Papst und dann schreibt man den Namen hin. Das Ausfüllen des Stimmzettels muss, so schreibt Johannes Paul II. Das, so sein, dass man es lesen kann, aber dass man nicht nachvollziehen kann, wer das geschrieben hat. Also man muss seine Schrift ein bisschen verstellen.
Gibt es da Wahlurnen oder wählen die Kardinäle einfach am Platz?
Sie wählen am Platz. Aber man kann das ja mit der Hand gut abdecken. Und dann falten Sie den Zettel 2-mal, gehen mit dem Zettel in der Hand nach vorne zur Wahlurne, halten den Zettel dann in die Höhe und bevor Sie den Zettel auf das Teller legen, wo Sie dann ihn dann in die Wahlurne werfen, sprechen Sie: Ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich den gewählt habe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollte. Und dann mit dem Teller wirft man den Zettel in die Wahlurne hinein, dann verneigt man sich vor dem Altar und geht zurück auf seinen Platz.
Das klingt ja nach einem relativ aufwendigen Prozedere bei der Stimmabgabe. Findet diese Stimmabgabe einzeln statt, wird da jeder Kardinal aufgerufen und tritt dann vor? Gibt es eine gewisse Reihenfolge?
Es gibt einmal innerhalb der Kardinäle eine gewisse Rangordnung und nach dieser Rangordnung wird gewählt und das macht jeder einzeln so. Also das dauert bei wahrscheinlich 133 Kardinälen schon ein bisschen.
133 Kardinäle, da fällt mir ein, wir haben ja gemeinsam den Film Konklave gesehen. Da gab es den Fall eines Kardinals, der im Geheimen vom Heiligen Vater zum Kardinal kreiert wurde. Jetzt meine Frage, gibt es solche Fälle wirklich? Sind diese auch wahlberechtigt? Haben die dann ein Akkreditiv, mit dem sie vorweisen können, Kardinal zu sein?
Das gibt es tatsächlich, was da im Film Konklave zu sehen ist. Man nennt das Kardinal in pectore. Und das kann sein, dass ein Papst jemanden zum Kardinal ernennt, das aber nicht öffentlich macht, weil er dann in seinem Land, dort wo er als Erzbischof oder Bischof auch lebt, vielleicht mit irgendwelchen Repressionen zu rechnen hätte, wenn seine Ernennung da bekannt gegeben würde. So wie es dann im Film Konklave ist, würde man wahrscheinlich heute eher Schwierigkeiten haben, weil es muss eigentlich noch in irgendeiner Form trotzdem öffentlich gemacht werden. Heute gehen Kirchenrechtler davon aus, dass es am einfachsten wäre der Papst schon tot und es ist noch nicht öffentlich gemacht worden, dass der Papst das in sein geistliches Testament schreibt. Den und den habe ich zum Kardinal in pectore ernannt. So wäre es wahrscheinlich dann sehr eindeutig.
Gab es solche Fälle in jüngster Geschichte?
Ja, das gab es tatsächlich im 20. Jahrhundert dreimal. Und zwar im Jahr 1960 hat Johannes der 23. Kardinäle in pectore ernannt. Drei, er hat gesagt, dass er drei ernennt, deren Namen sind aber nie öffentlich bekannt geworden. Paul der VI., sein Nachfolger, er hat zwei Kardinäle in pectore ernannt. Beide haben aber die Veröffentlichung dann nicht mehr erlebt, sondern wurden quasi posthum zum Kardinal erhoben. Und Johannes Paul II. Hat insgesamt vier Kardinäle in pectore ernannt. Einen im Jahr 1979, das ist dann 1991 veröffentlicht worden, und zwei Kardinäle 1998, das ist dann 2001 veröffentlicht worden. Und der vierte Kardinal wurde von Johannes Paul II. In seinem letzten Konsistorium im Oktober 2003 ernannt. Aber da der Papst verstorben ist, ohne dass Zeugen bzw. schriftliche Aufzeichnungen diesen Namen öffentlich gemacht hätten, hat der Betreffende nie diese Kardinalswürde auch bekommen und hat somit auch nicht beim Konklave mitwählen dürfen.
Kann man im Nachhinein sagen, warum diese Kardinäle in pectore ernannt wurden?
Also wenn wir uns die Namen der Kardinäle anschauen, dann ganz sicher, zum Beispiel von Johannes Paul II. Ist es Ignatius Kung Ping Mai, ein Kardinal aus Shanghai, der 33 Jahre in kommunistischer Haft war. Und ich glaube, der Papst wollte ihn diesbezüglich ehren, dass er für die Kirche dieses Martyrium auf sich genommen hat.
Und wissen wir, ob es unter Franziskus auch Ernennungen in pectore gab?
Wenn es diese gegeben hätte, dann müssten wir jetzt schon davon wissen. Da wir jetzt nicht davon wissen, können wir davon ausgehen, dass er es nicht getan hat. Er hätte sich sicher kirchenrechtlich beraten und hätte das in sein geistliches Testament geschrieben.
Wenn Kardinäle in pectore ernannt wurden, dann fand das ja im Geheimen statt. Wissen die Personen, die zum Kardinal ernannt wurden, dann selbst, dass sie zum Kardinal ernannt wurden?
Wenn denn das möglich ist, also wenn der Papst mit der jeweiligen Person sprechen kann, dann gehe ich schon davon aus, dass er sie darüber informiert.
Kommen wir zurück zum Konklave. Die letzten Konklave gingen ja alle immer relativ zügig. Ich glaube, die letzten beiden rund 24 Stunden, das davor 48 Stunden. Jetzt gibt es also eine Zweidrittelmehrheit für einen Kardinal. Ist der denn dann automatisch Papst oder muss der die Wahl erst annehmen?
Papst wird man mit Annahme der Papstwahl. Ist also eine Zweidrittelmehrheit erreicht, geht der Wahlleiter zum Platz vom Gewählten und fragt ihn, ob er die Wahl annimmt. Und wenn dieser dann Ja sagt, dann ist er Papst. Dann wird er ihn noch fragen, welchen Namen er sich als Papst geben wird und dann sagt er wahrscheinlich seinen Papstnamen.
Das heißt, man hat gar keine Bedenkzeit, um sich einen Namen zu überlegen.
Ich glaube, dass man ja dann irgendwann schon rechnen kann, dass man Papst wird. Stell dir vor, du hast im zweiten, dritten Wahlgang schon eine sehr hohe Stimmenanzahl und die anderen sind durchaus weiter weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass dann in einem nächsten oder übernächsten Wahlgang dann du zum Papst gewählt wirst und vielleicht überlegst du dir dann schon auch einen Namen.
Weißt du, wie das bei Papst Franziskus war?
Ja, er hat das einmal erzählt bei einer Audienz für Journalisten, die er nach seiner Wahl gegeben hat. Er hat dann Folgendes erzählt. Als es gefährlich wurde, also der Papst meinte, als die Stimmen sich sehr auf ihn gehäuft hätten, hat ein Kardinal, der neben ihm gesessen ist, gesagt, vergiss aber die Armen nicht. Dann sagt er, ist ihm ins Herz gekommen, Franziskus von Franz von Assisi, das könnte der Name für mich als Papst sein. Und so hat er sich dann ja auch genannt.
So, jetzt wurde also ein Papst gewählt. Die Öffentlichkeit erfährt davon über einen Rauchfang. Was hat es denn damit auf sich?
Das hat einmal einen praktischen Grund. Die Stimmzettel und so die Notizen, die man sich macht, die auch sich auch vielleicht die einzelnen Kardinäle machen während einer Auszählung, müssen verbrannt werden. Und wenn es keinen Papst gibt, dann gibt es schwarzen Rauch vom Verbrennen dieser Stimmzettel und Notizzettel. Und wenn es einen Papst gibt, dann gibt es weißen Rauch. Früher hat man weißen Rauch erzeugt, indem man nasses Stroh zu den Zetteln dazugegeben hat.
Und wie ist das heute?
Ich war einmal in der Sixtinischen Kapelle, in diesem kleinen Raum, wo sich die neu gewählten Päpste auch umziehen. Und dort sind so eine Art, ja, so Rauchkanonen oder sowas Ähnliches gelegen. Ich glaube, da wird dann heute schon technisch noch einmal nachgezündet, dass das dann auch eindeutig ist.
Du hast gerade erwähnt, den Raum, in dem sich der neu gewählte Papst dann umzieht, der hat ja einen ganz besonderen Namen.
Genau, der sogenannte Raum der Tränen oder auf Latein Camera Lacrimatoria. Das ist, wenn man die Sixtinische Kapelle anschaut, links vorne ein kleiner Raum, wo für den neuen Papst die Gewänder vorbereitet sind, drei weiße Papstgewänder, und wo der neu gewählte Papst dann hineingeht und dort sich die päpstlichen Gewänder anzieht.
Das ist dann der Raum, wo man wahrscheinlich auch das letzte Mal für sich ist, bevor man dann vor die Gläubigen tritt. Wie sieht denn dieser Raum aus?
Das ist ein relativ kleiner Raum mit einem Fenster. Es gibt ein Klo, Gott sei Dank. Ein Sofa steht drinnen. Und dort sind dann eben die drei Papstgewänder drinnen. Ein kleines, ein mittleres und ein großes. Man weiß ja nicht, wer gewählt wird, aber dass es eines gibt, das ungefähr passen könnte.
So, jetzt ist der Papst gewählt, eingekleidet, also bereit, um vor die Gläubigen zu treten.
Zuerst tritt er einmal vor die Kardinäle. Die Kardinäle beglückwünschen ihn. Die Kardinäle versprechen auch ihm Gehorsam, ihrem neuen Chef. Und dann, nachdem die Kardinäle da waren, nachdem Gott gelobt und gedankt wurde, auch das passiert noch, dann gibt es das berühmte Habemus Papam, gesprochen vom Kardinal-Protodiakon der katholischen Kirche. Das ist momentan Dominik Mamberti.
Und was glaubst du, wann hören wir dieses Habemus Papam?
Wenn wir davon ausgehen, dass das Konklave morgen beginnt, dann vielleicht übermorgen oder vermutlich am Freitag. Aber wissen tut das der liebe Gott und der Heilige Geist hoffentlich.
Gemeinsam mit allen, die unseren Podcast hören, warten wir nun also auf weißen Rauch. In unserer nächsten Folge wollen wir uns dann ansehen, wer denn unser neuer Papst ist. In diesem Sinne, grüß Gott.